Ja, moin moin, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge. Heute bewusst für die schlanke Linie ohne Bier und ohne Pizza.
Aber dafür mit Kaffee. Ob es das jetzt besser macht von den Kalorien her?
Ja.
Ja, doch. Wenn die Pizza wegfällt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, dass wir wieder hier sind.
Bleibt mir ja auch nichts anderes übrig.
Ja, dir, also, nee, diesmal hast du ja sogar gefragt.
Ja, diesmal habe ich tatsächlich gefragt, aber ja. Es gab ja auch so viele andere Themen drumherum, wo ich gesagt habe, da kann man das immer schön, schön verbinden.
Ja. Ja, es ist wieder viel passiert und wir haben heute im Gepäck, Nils, du hast ein paar Sachen am Start, ein paar Reaktionen, wo es zu unserem vorletzten Poddy gab, wo wir das Thema Führerschein mit dir gestartet haben.
Ach ja, ich musste mich gerade einordnen, wieso vorletzten, aber
weil, du hast vollkommen recht. Gerade wo wir aufnehmen, der letzte Poddy online gegangen ist quasi.
Also, ja, genau.
Das ist hier, wir sind gefangen in einer Zeitschleife, wie auch immer. Genau, dazu hast du ein paar News-Updates, dann so ein paar generelle Sachen und dann wollte ich ganz gerne, weil ich ein Video mache, was zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört, schon online sein wird, aber einfach nochmal über das Thema Rallye sprechen, weil ich ja da immer groß drüber philosophiere und ein großer Fan diverser Rallye-Veranstaltungen bin und ich das Ganze jetzt so ein bisschen ja konkretisieren will, einfach das Ganze anzugehen und da wollte ich euch einfach mal abholen, wie ist der Stand, was gibt's zu dem Thema zu sagen und wie geht's denn dann weiter und bin natürlich wie immer auch auf eure Meinung gespannt und es gibt eine wichtige Frage zu Thema Afrika-Twin, die ich euch allen stellen möchte. Davon weißt du auch noch nichts.
Ach doch, wetten, das Thema fängt mit D an?
Auch.
Okay.
Jetzt hast du Angst.
Ah, nee, fängt das andere Thema vielleicht mit R an?
Auch. Ja.
Das andere Thema vielleicht mit F?
Nein, es wird, jetzt machst du es kaputt.
Und nein, es wird
tatsächlich drum gehen.
Jetzt machst du es gerade kaputt.
Ja, weil ich jetzt das sagen möchte.
Nein.
Nein?
Nein.
Na gut, dann fang an.
So. News-Themen, gibt es da großartig welche? Überlege ich gerade, außer dass ich weiterhin an meinem Führerschein dran bin. Ich jetzt nach meiner Verletzung war ich gestern das erste Mal wieder trainieren im Fitnessstudio und ja, das war schon sehr angenehm. Also ich habe tatsächlich lustigerweise nach dem Training beim Dehnen gemerkt, dass ich mir bei meinem Sturz anscheinend vielleicht so ein Wirbel so leicht verrenkt habe oder sowas, weil beim Dehnen in einer Übung merke ich auf einmal so ein Knacken, das durchs ganze Körper geht und ich dachte mir, jetzt fühlt sich irgendwie besser an. Oh, und ich habe tatsächlich noch eine andere Nummer.
Ja, ja, schieß los, ja.
Nee, du.
Also ich habe nur einen Punkt, was die News angeht. Und zwar das Thema Film. Es ist ein neuer Motorradreisefilm rausgekommen. Mhm. Ich habe gestern mit Howie darüber gequatscht. An der Stelle auch nochmal liebe Grüße an die Bears, unseren Partner Poddy in Bremen sozusagen. Genau, und zwar muss der richtig, richtig gut sein. Und zwar geht's da um so ein paar, junge Leute, eher so ein bisschen künstlerisch angehaucht, die völlig naiv ihren Moped-Führerschein gemacht haben und mit Uralgespann zur Weltumrundung aufgebrochen sind. Alten Urals. Und
das erinnert mich gerade an Männertours.
Er erinnert stark an Männertours. Vor allem er heißt 972 Breakdowns, weil genauso viele Pannen hatten sie.
Oh,
und der Film muss echt sehr, sehr cool sein. Oh, ich werde mir den jetzt unbedingt mal besorgen. Den denn? Der läuft jetzt in diversen Kinos an. Also das wäre eventuell auch ein Terminchen für uns beide.
Ja gut, dann können wir das gerne mal machen.
Für einen schönen Abend mit Popcorn.
Wo ist denn das Kino am Raschplatz? Müsste das sein?
Wir müssen mal gucken, wo der läuft.
Sachen,
und oder müssen wir mal abchecken.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole.
Genau, das war so bei mir gerade an News aus der Motorrad-Bubble. Ansonsten ist das, glaube ich, habe nicht so viel gehört.
Neues. Ja, das ist Neues gehört tatsächlich nicht großartig. Fahrerwechsel von den jeweiligen Marken oder Sponsoren haben eigentlich schon stattgefunden vor 2-3 Monaten. Da ist auch nichts großartig Interessantes bei rumgekommen. Die Trail-Weltmeisterschaft läuft weiterhin weiter, diesmal in Andorra. Wieder ganz interessant. Stand jetzt war wieder, also bei drei Weltmeisterschaften wird an zwei Tagen gefahren. Am ersten Tag hat Toni Buh wieder gewonnen, am zweiten war es wieder Adam Rager. Also da könnte man jetzt natürlich rein interpretieren, dass Toni Buh mit seinen Mitte 30, der gefühlt rumspringt wie so Mitte 15. Mitte 15 vor allem.
Ja, unbedingt, ja.
dass der tatsächlich so langsam das Zeitliche segnet. Aber ich glaube, das ist nur so eine kurze Schwächeerscheinung, ja, und der wird wieder relativ schnell on top gehen. Nee, ansonsten nichts. Ansonsten habe ich aber ein Thema, wofür du mir wahrscheinlich gleich das Mikro entreißen wirst. Oh Gott, und
ich habe Angst. Wobei, bevor das kommt, habe ich noch eine Sache.
Okay, gut, bevor du mich schlachtest, ja.
Und zwar trotz ganz, ganz vieler Corona-Auflagen gab es oder gibt es Ende Oktober einen kleinen Rallye-Raid in Frankreich ohne Wertung nach Rotburg, der Raid Bleu. Ja, ich hatte kein Französisch, grandios.
Nee, ich auch nicht, aber das hört sich so nach Raid de
Ja, das ist eigentlich der SSMP, nee, Spaß. Nein, lass wir es.
Wir sind jetzt ins Rallye-Geschäft eingestiegen, ganz
ja,
dick.
Ja, ganz, ganz dick, ja.
So dick, dass wir uns vielleicht das Bier davon,
vom dass ich es mal kaufen können. Bis zur Mülltonne mit dem Roadbook, so ungefähr.
Und du würdest es schaffen, beim Nachbarn rauszukommen?
Oder einen Unfall zu haben. Aber ich meine, lass mir.
Die Treppe war nicht eingezeichnet, nee, in Roadbook.
Ja, es wird nicht besser hier. Genau. Also diesen Raid gibt es trotz Corona-Auflagen und so weiter und so fort. Ist vermutlich dieses Jahr der einzige Raid, wo in Frankreich, wo es auch eine relativ bunte Szene rund um das Thema geben soll. Was ich auch schon wieder so ein bisschen lustig fand, als ich da heute auf der Website rumgeklickt habe. Aber die meisten Rallyes kannst du irgendwie mittlerweile zwischen Englisch und Französisch wählen oder so. Mhm. Also bei der Dakar oder auch selbst bei der Rallye Breslau in Polen kannst du Deutsch,
Französisch?
Englisch, ja, oh, krass. Ist ja auch. Okay. Also Roadbook-Abkürzungen und so sind ganz viele französische im FIM-Reglement. Da kommen wir aber später noch dazu. Und
Ja gut, erzähl erstmal weiter.
Ja, genau. Und diese Seite konntest du nicht umstellen, sprachentechnisch, auf gar nichts. Einfach Französisch oder stirb. Und dann, da kam ich mir echt so ein bisschen dumm vor, ne? Das war so ein bisschen traurig. Und mir gedacht habe, ja, hättest du in der Schule halt doch Französisch lernen müssen irgendwie. Das war so ein bisschen stumpf. Fand ich witzig.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie ich davor sitzen würde und einfach, ich würde einfach jeden Menüpunkt durchklicken und währenddessen immer mehr verzweifeln, dann irgendwie einfach eine Musik auf voller Lautstärke anmachen.
Nee, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, wirst die Seite zu machen.
Ja, gut. Nee, ich glaube, da hätte ich tatsächlich ein bisschen Ärger einsam. Ich kann mir das schon sehr lustig vorstellen. So Chris voll motiviert sieht das, kann ich auf Englisch umstellen. Oh.
Ich habe dann halt mit Google, aber naja, egal. Ich soll dir das Mikrofon entreißen.
Gespannt. Mir ist auch währenddessen noch irgendwas anderes aufgefallen, aber naja, wie auch immer. Oh, du musst mich sowas so schlachten.
Es kann eigentlich nur irgendwas mit Wartung oder Reparatur an deinem Motorrad zu tun haben.
Also, ich fange mal die Geschichte anders an. Ich war letztens wieder trainieren, um so ein bisschen wieder reinzukommen und in die alte Form, weil es ist, welch ein Wunder, es ist ein bisschen erschreckend, dass man halt mit ein oder zwei Wochen Pause auf dem Moped doch leider Gottes schon ein bisschen Fahrgefühl verliert.
Ich meine, dass man überhaupt noch bei dem Zustand von dem Federbein von Fahrgefühl spricht, ist
aber nein, okay, Federbein, ich dachte, du meinst Gabel. Die Gabel ist ja wenigstens neu. Naja, aber nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen trainiert und habe dann halt Zweigastechnik an dem, ich glaube, das war ein Baumstamm oder sowas geübt und fahre da halt ganz entspannt rüber auf dem Hinterrad weiter und auf einmal merke ich so ein Bing. Also es ist so ein, wie als wenn irgendwo eine Feder halt gesprungen wäre oder sowas und dann der ganze Rahmen so leicht schüttelt. Nämlich sagt schon mehr als 1000 Worte, den ich gerade bekomme. Und ich habe dann halt angehalten. Schade,
dass wir diesen Podcast nicht aufzeichnen.
Ich habe halt angehalten und habe geguckt, was ist. Ich habe halt nichts gesehen. Es war alles noch heile. Ich habe jetzt zuerst gerade die Fußrastenaufnahmen werden kaputt. Und bin dann halt weitergefahren. Ach Gott, wir hätten den Podcast echt aufnehmen müssen mit Video. Dein enttäuschter Blick ist
genial. Ich habe einfach nur Angst.
Und bin halt weitergefahren und dann dachte mir, na gut, okay, kommt ja nicht wieder. Nach 10 Minuten bin ich irgendwo rüber gerutscht und dann kam wieder so ein Ping. Und ich dachte, okay, das ist jetzt nicht mehr normal, aber woran liegt denn das? War alles heil, es war alles okay, es war nichts irgendwie kaputt gegangen oder gerissen. Ich habe extra angehalten, bin okay. Überall mit dem Finger rumgegangen. Ich dachte, was ist denn das? Und ich sag mal so, im Dreisport ist es relativ bekannt, dass so Bodenschutzbleche sich gerne mal verformen. Und mein Bodenschutzblech war halt beim letzten Ölwechsel schon so verformt, dass ich den mit Spanngurten wieder biegen musste. Das ist der erste richtig enttäuschte Blick von Chris. Aber zu meiner Verteidigung, das ist tatsächlich normal, dass man die dann wieder zurechtbiegen muss, wenn man da irgendwie härter ausschlägt. Das ist noch nicht mehr so schlimm. Also ich kenne bisher auch nur einen, der es geschafft hat, die Bodenplatte zum Reißen zu bringen, aber ich war es nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Naja, und aufgrund dieser Spannung hat sich die eine Schraube anscheinend wohl Stück für Stück aus dem Gewinde rausgedreht, sodass die Bodenplatte halt eben ein bisschen Spiel hatte und hing halt an der Schraube dran. Ich gebe auch zu, ich hatte Glück und das ist mir zum Ende des Trainings aufgefallen und ich habe dann natürlich auch eingepackt. Also ich bin nicht weitergefahren. Ich finde, da kannst du schon mal stolz auf mich sein.
Da bin ich ein bisschen stolz auf dich, was ich mich gerade frage, ne? Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast alles mit dem Finger abgefahren.
Ja.
Und so ein kleines, schnuckliges, unauffälliges Bauteil wie die Bodenplatte halt nicht.
Stopp. Zu meiner Verteidigung. Die Bodenplatte sitzt an, wird von unten in den Rahmen reingeschraubt. Mhm. Und du hast nicht gesehen, dass sie weg war. Du hast es nur gesehen dadurch, wenn du von oben aufs Gewinde geguckt hast und das mit der anderen Seite verglichen hast, dass da unterschiedliche Abstände waren und dann geguckt hast, aber das war so ein halber kleiner Finger an Spiel, wo die Bodenplatte runtergekommen ist. Okay. Also tatsächlich ist nicht so doll.
Ich dachte gerade, sie hing schon so, ist also auf den Boden geschleift und so.
Boah. Aber das Schlimme ist, ich wollte es natürlich zum Abschluss des Trainings wieder mal richtig beweisen und richtig schön elegant. Ich stand parallel zum Hindernis, habe das Vorderrad hochgenommen, sodass ich dann praktisch auf dem Hinterrad gerade zum Hindernis mich gedreht habe, das Vorderrad angesetzt und wollte dann mit dem zweiten Gasstück schön elegant draufspringen, auf dem Hinterrad weiterfahren, weil ich dachte, na komm, das kriegst du jetzt noch geschissen. Und beim ersten Mal bin ich so halb hoch, war ein bisschen unglücklich, dachte mir, das machst du jetzt schön. Nochmal drauf und bin halt volle Kanne auf der Bodenplatte eingerastet und wirklich, mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt, weil ich mir dachte, nein, jetzt, du kannst dir jetzt nicht leisten, eine neue Bodenplatte zu holen. Die ist doch nicht so alt, die ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder sowas. Und dann ging natürlich alles durch den Kopf. Gewinde kaputt, irgendwie Rahmen krumm und schief und tralala. Oh. Naja, und jetzt, da ich morgen zum Training möchte und ich es natürlich noch nicht behoben habe, das Problem, muss ich morgen, bevor ich losfahre, mal nachschauen, ob es tatsächlich einfach nur damit getan ist, dass ich die Bodenplatte randrücke und dann das und dann die Schraube wieder festziehe oder ob es vielleicht doch ein bisschen mehr kaputt ist. Aber ich hoffe einfach das Beste und werde sehr umsichtig fahren. Ja. Aber in dem
Sinne. Sag dazu einfach nichts.
Enttäuschung ist dir ins Gesicht geschrieben. Aber um das Thema elegant abzulenken auf ein anderes Thema. Ich bin E-Moped gefahren und zwar eine E-Trailer. Ein Kumpel von mir hat jetzt den Umstieg gemacht von einer 300er Honda Montesa RR. Er hat die verkauft und hat sich dafür die neue Electric Motion 2020 geholt. Mit mechanischer Kupplung. Und das Ding ist super geil. Also 4 ja. Stunden Akkulaufzeit, 4 fucking Stunden, das ist krass. Und der hatte die auch schon zum Club 3 mit und der Club 3 ging, glaube ich, 3 Stunden oder sowas und der hat 20% Akkuleistung verloren in der Zeit. Also es ist ein Witz.
Das ist halt wirklich echt krass.
Das ist echt ein Witz.
Das ist also.
Und er hat gesagt, wenn er aufladet mit einem normalen Stecker, also 220 Volt ist das ja, oder 120
ja,
ist das Haus?
230, ja. Egal. Also ja, halt normal Steckdose.
Genau, normal Hausstrom, genau. So. Und da hat er nur so eine kleine Converterbox, die wohl auch nur noch die kleinste Variante ist von den Ladegeräten. Und er meinte, innerhalb von einer Stunde hast du zwischen 50 und 70, oder waren das 70? Ich glaube 70% oder 80% sogar hast du dann schon wieder voll, wenn du dann
lädst. Ja, fand das geil, überlegen, wenn du fährst da locker 4 Stunden.
Das ist halt krass.
Am Stück. Danach bist du froh, wenn du mal ein Normalsterblicher bist und nicht Toni Buh heißt, dann bist du froh, wenn du mal sagst, ey, jetzt mach ich mal hier eine Stunde irgendwie.
Das ist total geil.
Grillpause oder
und,
was weiß
ich. Und das Ding ist halt der Hammer, weil seine Freundin war mit dabei und wir sind zu dritt gefahren, so ein bisschen rumgedümpelt und ein bisschen trainiert. Und es ist halt so geil, weil du kannst dich ohne Probleme mit wem anders unterhalten und er trainiert halt und fährt für sich und du kannst dich nochmal unterhalten. Du hast gar keinen
Letzten
Stress.
Letzten Endes ist das ja auch gerade, glaube ich, interessant beim Trail, wo du vielleicht, also wenn du wirklich trainierst und einen Trainer daneben stehen hast, weil der muss sich nicht die Lunge aus dem Hals schreien, weil du ihn einfach verstehst.
Das ist der eine Punkt. Ja. Und der andere Punkt, das glaubt man gar nicht, was das für ein Eyecatcher ist. Er fährt nur über den Platz.
Jeder guckt. Was ist so leise? Wie ist das mit der Kupplung?
Das wäre jetzt der Punkt, wo ich drauf gekommen wäre. Bei Kupplung, da muss tatsächlich noch Entwicklungsarbeit rein, weil du hast das Problem, die Kupplung ist klar ölgeschmiert. Du bekommst aber halt nicht die Temperaturen, dass du einen gleichbleibenden Kupplungspunkt hast. Die Kupplung von ihm hatte er sich mal so eingestellt, wie es zeitweise ging. Er musste die aber nochmal nachjustieren, hat er selber auch gesagt, weil der Einkuppelpunkt sehr spät erst kommt. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil. Und wenn du halt den Motor immer hoch drehst, dann entsteht eine gewisse Hitze oder eine gewisse Wärme, dass du einen angenehmen Kupplungspunkt hast. Und dann ist die wohl auch sehr stark vergleichbar mit einer normalen Verbrennerkupplung.
Aber im Prinzip ist ja das so, glaube ich, Aufgabe an die Hersteller, dass die jetzt andere Belege entwickeln müssen für die Reibscheiben von der Kupplung.
Das ist, glaube ich, auch echt das geringste Problem, weil ich denke jetzt auch mal. Warte nochmal 5 Jahre und dann ist die Akkulaufzeit bei sechs Stunden und dann ist alles fertig. Also ich konnte tatsächlich, das hat mich auch echt super gefreut, ich bin eine halbe Stunde, glaube ich, bin ich damit gefahren und habe mich erstmal so ein bisschen angewöhnt und bin dann ins härtere Gelände gefahren. Es ist wahnsinnig ungewohnt. Du hattest bei der Electric Motion hast du 3 verschiedene Mappings. Die erste ist so 125er, das zweite Mapping ist so 250er und das dritte Mapping ist so 300er. Und das Ding geht halt ab wie eine Rakete. Ne? Du drehst am Hahn und zack, hast du 200 Newtonmeter sofort da. Also
200.
Ich hatte nochmal 200. Ich habe mit ihm gesprochen und er meinte, nee, jetzt fahr mal hier quer über den Parkplatz und reiß mal richtig.
Und reiß mal richtig den Hahn. Wir haben schon Bauklötze gestaunt. Erinnerst du dich noch, wo wir gesagt haben, boah, die Zero FX 100 Newtonmeter, was ein scheiß Biest. Weil wir geguckt haben, dass irgendwie die 500er Beta oder
irgendwie XC, sowas. Pass auf, es wird noch viel geiler. Du reißt diesen Hahn auf und die Leistungskurve ist so angenehm, dass du merkst, dass der Punch auf einmal kommt, aber es ist nicht ein, du machst auf und bam, jetzt ist es da, sondern er steigert sich und irgendwann wird es halt exponentiell härter. Und glaubst du, stopp. Das wirklich Krasse ist, ich bin da durchgefahren, du scheißt dir in die Hose, weil das Ding geht so massiv vorwärts. Du pähst da durch und du bist auf einmal, ist es wirklich, Schnips, und du bist auf, was weiß ich, wie viel kmh. Klar, Akkuleistung ist sofort weggefühlt, aber das ist halt abartig.
Glaubst du, dass aufgrund von dieser krassen Leistung, dieser Elektroantrieb, ich kann es von Trailbereich schlecht beurteilen, die Grenzen der Fahrbarkeit, wenn die das mit der Kupplung richtig geil hinbekommen, nochmal verschieben würde, dass noch krassere Sachen möglich wären, technisch zu fahren mit dem Motorrad?
Auf jeden Fall, also zum technischen Fahren würde ich gleich noch zukommen. Du hast aktuell das Problem, wenn du in einer Sektion bist, wo du unten, also bist zum Beispiel am Hang, hast unten Hindernisse, dann brauchst du das härteste und stärkste Mapping, wenn du sauber fahren möchtest und viel Kraft. Wenn du jetzt aber am Hang bist und am Hang kehren fährst, dann kannst du nicht das starke Mapping nehmen, weil du hast einfach ganz klar das Problem, der Reifen dreht dir sofort durch, ohne Wenn und Aber. Da kannst du mit der Kupplung zwar ein bisschen dosieren, aber da brauchst du echt viel Gefühl für und das ist echt harte Gewöhnungssache. Und das hatten wir auch immer wieder, als wir zusammen trainiert haben. Du kannst kehren am Hang, kannst du optimal fahren, weil du kannst den E-Motor kannst du halt reindrehen und dadurch, dass der auch eine Masse hat, die unten mitschwingt, du stehst auf einmal und fährst Kurven. Also mein Kumpel war vorher wirklich nie der Held im Kehrenfahren. Seitdem er das Moped hat, zieht er jeden ab im Kehrenfahren, egal ob flach, am Hang oder sonst wo, weil du so eine Stabilität hast, das ist echt krass. Also für solche Sachen ist das Ding Gold wert. Und das Geile ist, du drückst auf den Knopf, innerhalb von 1 bis 1,5 Sekunden hast du einen anderen Fahrmodi drin, während du fährst. Du kannst fahren, draufdrücken und der drosselt automatisch runter, genau auf die Kraft, die du brauchst.
Das ist halt auch wieder das im Prinzip. Du kaufst dir das Ding.
Ja.
Und dann fährt.
Du hast drei Mopeds in einem.
Genau. Und das ist halt, weißt du, auch so Familienmoped.
Ja.
Dann sagst du, keine Ahnung, gehst du morgen fahren?
Ja.
Morgens fahren, machst du erstmal kaputt, hängst es über Mittag an die Ladestation und dann setzt du den Junior drauf, drehst das Ding rum auf eine 125er und dann kann er trainieren oder so. Und das ist ja wieder der Punkt, was wir ja auch bei der Freeride E schon angesprochen hatten. Und so, das halt, also ich glaube auch, dass gerade in den Bereichen, so wie wir es jetzt angesprochen haben, wird Elektro in den nächsten Jahren ganz, ganz massiv kommen.
Ja,
also bin ich echt davon überzeugt. Und auch zu Recht, muss man sagen.
Ja, total.
Und das sage ich, ne? Das ist,
ja, ich weiß, aber seitdem Electric Ride Park hat sich da auch gut was getan, zum Glück. Naja, und dann bin ich aber halt mit dem Ding von dem Kernfahren weg auch mal Hindernisse gefahren. War halt schon ein bisschen dämmerig, also ich konnte leider auch nicht mehr so gezielt ansetzen, wie ich es ganz gerne wollte. Man hat tatsächlich das Problem, im Vergleich zu meiner Montesa, da gibst du einfach nur kurze Gasstöße und das Vorderrad kommt hoch und du kannst perfekt setzen. Das hast du bei dem E-Trailer nicht, weil du ja keine Gangschaltung hast. Der dreht ja einfach nur höher. Heißt, wenn du wirklich stark versetzen musst, musst du den Motor die ganze Zeit drehen. Und das geht alles, es ist einfach nur wahnsinnig ungewohnt. Weil man sich halt wirklich von der Koordination und sowas komplett umgewöhnen muss, damit man das großartig hinbekommt. Ich habe es geschafft, ich habe bestimmt 10 bis 15 Minuten mich eingefahren, bevor ich es geschafft habe. Von irgendwie 5 Versuchen habe ich 2 Versuche tatsächlich positiv geschafft, das Hindernis elegant zu überfahren, also mit Ansätzen, zweiten Gasstoß und Hinterrad drauf. Die andere Male bin ich einfach nur gegengefahren. Der andere Punkt dabei ist, selbst wenn du mit dem Ding irgendwo gegenfährst, dadurch, dass alle Teile so wahnsinnig festsitzen, hast du kein Geklapper, hast du keine Störgeräusche oder ähnliches und du hörst einfach nur ein kleines Pop. Und du kannst so rabiat gegenfahren, wie du willst. Es sieht immer elegant aus. Und das ist wirklich enorm, weil du sofort die Leistung hast. Du fährst ein Hindernis an, klack, klack, du bist sofort oben, ohne Wenn und Aber.
Ja, ist cool.
Das ist total geil. Also ich war danach so hart erstaunt, dass ich sofort gesagt habe, wenn meine Montesa abbezahlt ist und das Ding irgendwann weg ist, kaufe ich mir einen E-Trailer.
Also ich dachte eher, wenn deine Montesa schrottreif ist, was ja nicht mehr so lange.
F dich ins Knie.
Ups.
Aber also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt gesagt habe, wenn die Kohle da ist, auf jeden Fall erfolgt meinerseits der Umstieg auf E-Trailer, weil das einfach so eine geile Alternative ist. Und allein die Tatsache, du fährst mit dem Ding auf den Campingplatz und du fährst auf dem Campingplatz mit dem Ding Brötchen holen, weil es interessiert eh niemanden.
Ja,
du kannst im Garten trainieren, du kannst sonst wo, es ist nicht laut, du hörst nur ein
Bzzz. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn es dafür ein Straßenzulassungskit gibt
es.
Und du die angemeldet hast, dass du eine viel, viel höhere Toleranz hast, dass wenn du mit der mal irgendwo in einen Waldweg abbiegst, weil da irgendwo ein Baumstamm liegt und du da spielen gehst,
du darfst schon.
Es, wenn da Verbotsschild ist, zwar theoretisch immer noch nicht so wirklich,
ja,
aber
klar.
Ich glaube, da wird sich halt auch keiner aufregen,
nein,
wenn du da mit der E-Trailer ein bisschen was machst, weil es ist leise, es ist keine, also weißt du, wer soll
vor
da
allem,
was sagen und warum? Also ich glaube, das ist so von der Akzeptanz auch nochmal was ganz was anderes.
Ja, und das Allergeilste daran ist, in der Theorie, also klar, illegal gesprochen, sowas würden wir nie machen, aber es gibt Leute, die das machen, du kannst mit dem Ding in den Wald reinfahren, selbst wenn die Spaziergänger entgegenkommen, die denken sich, ach, das ist ja ein interessantes E-Bike.
Ja, genau.
Habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Hat ja noch nicht mal Pedale dran. Ja, muss hier und da vielleicht ein bisschen mit den Füßen wippen, damit das Ding Kraft kriegt. Aber die Akzeptanz ist halt sofort gegeben.
Deshalb nochmal mein Aufruf an unseren Verkehrsminister. Öffnen Sie Wald- und Feldwege für Elektro-Enduros und ich kaufe sofort eine KTM Freeride E.
Also es ist tatsächlich der Fall und das ist halt, also es ist super geil. Ich bin super überzeugt vom Konzept.
Ja.
Einziger Nachteil ist natürlich, wenn wir jetzt rein ökologisch das Thema angehen, naja, wenn du am Wochenende auf dem Dreigelände verbringst, musst du dir halt einen Generator kaufen. So, jetzt können wir natürlich wieder darüber sprechen, aber das ist ja nicht umweltfreundlich. Ja, aber es ist immer noch eine Alternative dazu, weil ob ich jetzt die 2 Liter einmal am Tag einen Generator verbrenne oder ob ich vielleicht 6 Liter komplett durchhaue.
Aber da muss ich halt auch jetzt nochmal was, also ich glaube, das ist jetzt so, ja. Aber dann lass mal da einen Trailverein haben und auf einmal fahren 50% von den Jungs E-Trailer.
Ja.
Dann wird kommen, wir brauchen Ladeinfrastruktur am Verein. Und dann bist du wieder an dem Punkt, erinnern wir uns an Markus, oh, vielleicht haben wir Platz und haben ein Vereinshaus und so weiter und so fort. Mach da mal Photovoltaik drauf. Und dann schaffen wir es vielleicht irgendwie 80% vom Ladestrom noch über Sonnenenergie zu bekommen.
Ja.
Und dann ist halt geil.
Ja, das Thema ist durch, du hast auch keinen Stress.
Und dann, also ich glaube, das wird sich halt dann über mittelfristig von ganz alleine lösen, dieses Generatorproblem.
Total.
Also da bin ich absolut davon überzeugt.
Aber es ist halt ein super cooler Schritt in die richtige Richtung und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also so stark, dass ich war da vorher schon angefixt, aber jetzt ist es wirklich so weit, dass ich sagen würde, in 3-4 Jahren würde ich den Verbrenner dafür aufgeben.
Ja, krall.
Also tatsächlich.
Cool.
Weil es einfach so herrlich
und kompliziert ist. Ja, sehr spannend. Also das Thema Elektro,
gewichtstechnisch.
Ultra
Gewicht,
interessant.
Gewicht ist nochmal interessant. Mit dem Akku, die Dinger sind halt schwer, aber die sind, glaube ich, 5 Kilo schwerer als meine Montesa. Das heißt, die wiegen Mitte 70, Ende 70.
Ja, ist aber trotzdem noch voll okay.
Und
das ist
vollkommen in Ordnung und du merkst das Gewicht halt nicht, wenn du lernst, damit flüssig zu fahren.
Ja.
Super cool. Also ist echt ein spannendes Thema und ich bin auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Krass.
Jetzt lasse ich dich aber immer noch nicht zu Wort kommen,
nein,
weil jetzt kommt das dritte Thema, Führerschein.
Ja.
Genau, kurzes Update.
Ich schaue nur auf die Zeit,
alles gut. Es ist super lustig, mit einem Autoführerschein, wenn du einen Führerschein gemacht hast, wieder Theoriestunden zu nehmen.
Ja.
Es ist so grandios. Es ist so grandios, sag ich dir. Ich bin in der Fahrschule, super geile Leute und super liebe und nette Leute und das ist echt qualitativ hochwertige Fahrschule, wo ich bin. Macht richtig viel Spaß, aber die haben halt in der Außenstelle, wo ich bin, wegen Corona ist es halt immer schwierig.
Ja,
halt
klar,
X kannst
ja
nur gleichzeitig lehren und in der Außenstelle ist halt immer ein Platz frei, deshalb fahre ich da halt hin. Und da haben die halt die ganzen alten Techniken nur noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, du hast einen Röhrenfernseher drin mit einem großen CD-Player, der an so ein Scan-Gerät angeschlossen ist. Und er hat dann einen großen Ordner, wo er die CD einlegt. Und im Ordner sind kleine Barcodes, die er mit dem Scanner einscannt. Und dann kommen halt entweder Bilder oder Videoclips, wo es erklärt wird. Und die ganze Technik ist auch Anfang der 2000er. Und das ist so herrlich, wenn du das so siehst. Und das ist auch noch so extrem stereotypisch aufgezogen. Weil dann hast du da irgendwie so eine Szene mit, ah, wir können alle fahren und wir sind ja total cool, aber erst noch fahren. Anfänger und deshalb fährt er zum Fahrsicherheitstraining und dann nimmt er noch seine Freundin mit und die Freundin ist wirklich so, wie es halt damals war, richtig stereotypisch und frauenfeindlich, hat die ganze Zeit gequasselt, hat den nur abgelenkt, wann sind wir endlich da, ich muss mich schminken, hast du mal auf die Landkarte geguckt, gib mal das Essen näher und es ist wirklich einfach, es ist wirklich.
Und dann wenn die Frage, was man da machen soll.
Nein, das ist einfach nur so ein Lehrvideo in Form von, nur weil du den Führerschein hast, denk jetzt nicht, dass du der Meister wärst und du solltest trotzdem Fahrsicherheitstraining machen. Das ist alles. So, das war halt einfach
nur. Weil ich hätte gesagt, das ist eigentlich voll einfach. Du musst nur warten, bis sie anfängt, sagst, ja, schmink dich, wir haben Fahren und dann.
Aber stark bremsen oder Gas
geben. Bremst du ganz kurz vor der roten Ampel so richtig hart.
Das ist so herrlich. Das habe ich eine Zeit lang mit meiner Freundin gemacht und die hasst es echt enorm, wenn ich das mache.
Ja.
Das habe ich mir immer anhört. Naja, aber das ist wirklich pures Gold. Also wer da mal wieder die Möglichkeit hat, schreibt mich gerne an, was so eure lustigsten Erfahrungen sind. Ich find's auch einfach so geil, wie du da drin sitzt und die ganzen Szenen dir anguckst und denkst, es ist vollkommen logisch, was da jetzt passiert oder was er fragt.
Das wäre geil, so ein Best-of-Fahrschule-Moment oder so. Wenn ihr da was habt, haut das mal raus. Das wäre richtig lustig.
Das würden wir dann auch echt reposten und dann irgendwie so einen kleinen Block breit.
Ich bin auch mal gespannt, wenn das bei dir ans Thema Fahrstunden mit dem Motorrad im Straßenverkehr geht und so.
Ich auch. Ich muss jetzt leider echt nur gucken, wie ich das mit der Fahrkleidung hinbekomme, weil leider die Kohle, die ich eingeplant habe, aufgrund von gewissen Umständen nicht mehr zur Verfügung steht, was sehr schade ist, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Deshalb dauert das wahrscheinlich jetzt noch so einen knappen Monat, denke ich jetzt mal, wenn ich Pech habe, aber es ist so unfassbar lustig.
Bin gespannt.
Und es ist wirklich geil, weil du sitzt in diesem Fahrschulunterricht. Und da wird eine Frage gestellt, niemand weiß die Antwort, niemand hat die richtige Antwort und du selber sitzt da und denkst dir, Alter, schlaft ihr alle auf dem Baum oder was ist hier los?
Sehr geil.
Aber es ist schon sehr, sehr lustig. Aber zum Thema Fahrschule kam von Jonas auf Instagram say_killed_Kenny, Kenny mit C geschrieben.
Jonas,
genau.
Grüße gehen raus und vielen lieben Dank erstmal für dein Feedback und deine Reaktion und hat uns gefreut.
Ja, okay.
Das war mir gerade ein Bedürfnis.
Ja, ist okay. Ich gehe da vollkommen mit d'accord. Ich dachte mir nur gerade, ich habe nur den Namen gesagt. Wofür dankst du denn jetzt? Aber ja, nee, ist alles richtig. Genau, also was hat Jonas gemacht? Jonas ist auf das Thema vom vorletzten Podcast eingestiegen und hat uns ein Update geschickt, wie das Ganze rein rechtlich aussieht. Und das war super interessant. Deshalb auch ein ganz, ganz großes Danke. Und vielleicht zur Aufschlüsselung. Den A1, den 125er Führerschein, kann man ab 16 machen. Den A2, der bis 48 PS kann man mit 18 machen und den A, Klasse A, der offene, den kann man erst ab 24 machen. Wenn man jetzt aber den A1 hat und nach 2 Jahren mit 16, von 16 auf 17, 17 auf 18, passt mit 18, dann sagt, ich möchte den A2 machen, den nächsthöheren, geht das, denn von Erwerb des Führerscheins bis zum Update, nenne ich es mal, müssen immer 2 Jahre vergehen. Und da muss man einfach nur noch mal eine praktische Fahrprüfung ablegen und dann kriegt man den nächsthöheren Führerschein, was total cool ist, weil man muss nur eine praktische Prüfung ablegen. Und alternativ kann man natürlich noch Übungsstunden dazu nehmen. Fand ich sau cool und wusste ich gar nicht, dass das so möglich ist. Deshalb für jeden, der gerade jetzt noch überlegt, was soll er machen und vielleicht auch noch unter 20 ist oder Anfang 20 und noch nicht so ganz weiß, wie läuft das Ganze jetzt ab, ist schon eine coole Nummer und da gibt es auch auf der Seite vom ADAC super viele Infos zu. Das ist echt der Hammer. Und er hat auch noch was geschickt, warum die Motorradhersteller auf 48 PS gedrosselt sind. Das hat Gründe. Ich habe die.
Ja, und zwar ist das nicht nur mit der PS-Zahl, sondern es ist auch so ein
Leistungsgewicht
Verhältnis, war das, ne? Vom Leistungsgewicht vorgeschrieben, was die Maschine nicht überschreiten darf.
Genau, und der Punkt ist auf jeden Fall maximal 95 PS.
Ja.
Was genau da aber steckt hinter der Aussage, habe ich nicht mehr im Kopf.
Ja.
Aber kann ich gerne nochmal zum nächsten Mal vorbereiten.
Können wir auch nochmal vorbereiten und so. Genau. Ja.
Ja. Genau, das war jetzt so mein Update. Es ist super nervig, der TÜV braucht momentan bis zu 8 Wochen, um den Antrag zu prüfen, aber so what, dann ist da seit eben krass, so.
Ja,
ich hoffe jetzt einfach mal das Beste.
Und das heißt, wir müssen demnächst uns echt was Schlaues einfallen lassen mit Klamotten oder.
Ja, aber ich weiß, wenn du an Bord bist, mache ich mir da keine Sorgen drauf.
Ja, wir kriegen das hin. Wir machen das.
Das auf jeden Fall. Ja, genau. Und das war's von meinem halbstündlichen Monolog. Jetzt hast du die letzten 10 Minuten nochmal für dich.
Ja, danke.
Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch?
Wir sind genau Halbzeit.
Echt?
Ja. Woo.
Ja gut, have fun, ich übergebe das Mikro.
Genau, und zwar zum einen möchte ich mit dem Thema Afrika-Twin starten, jetzt doch. Und zwar bin ich am Überlegen, was passiert mit der Afrika-Twin?
Ach Gott, passiert mit der Afrika-Twin, dachte ich gerade zuerst, du willst sie verkaufen?
Nein.
Ich war gerade so ein bisschen so, what the
fuck? Ja, ich wusste es und ich dachte, ich lasse es mal so stehen und
gehe in den Moment. Ja, man sieht es auch in der Tonspur, wie da einfach Ruhe ist.
Nein, ich werde die Afrika-Twin nicht verkaufen. Ja. Aber ich bin jetzt an so einem Punkt. Auf der einen Seite hätte ich tierisch Bock, das Ding nochmal richtig extrem zu modden. Ich will auf jeden Fall einen anderen Auspuff dran haben, das weil ich mit dem African Queens Auspuff derb unzufrieden bin. Das nervt mich einfach tierisch. Ich rede eigentlich ja nicht schlecht über irgendwelche Händler, Hersteller oder sonstiges, aber der Auspuff, ich habe ihn jetzt versucht, eine andere Halterung zu bauen und das hinzubiegen. Und es ist einfach so, wenn du auf der Straße fährst, alles cool. Ich bin jetzt in der Lüneburger Heide halt mehrmals, federe das Ding so ein. Und diese Halterung ist so konzipiert, dass der Bremssattel vom hinteren Rad quasi gegen den Auspuff schlägt. Den drückt es zwar weg und er ist dann eingedellt, aber es ist halt einfach scheiße und sowas nervt mich. Das darf nicht sein. Und deshalb ist da auf jeden Fall ein anderer Auspuff geplant. Zumal sifft er an den Nieten jetzt raus oder von Anfang an. Das ist halt irgendwie nervt mich zu arg, das will ich haben. Jetzt ist halt aber der Punkt, weil das Thema Rallye jetzt einfach mehr in den Fokus rücken soll und ich auch das letzte Mal, als mir im Sand die Afrika-Twin umgekippt ist, ich mir dann irgendwie aus Gründen ein leichteres Motorrad gewünscht habe.
Ach, warte kurz, ich will noch mal kurz was einwerfen zu dem Thema Auspuff. Nur weil der Auspuff scheiße ist, heißt es nicht, dass die Marke scheiße ist. Also das ist nochmal so ein Punkt, der bei mir gerade aufgeploppt ist, das vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Nee, African Queens, du bist ja sowieso ein Fan von der Marke, aber das Modell ist halt einfach nicht richtig durchdacht gewesen. Ja,
was heißt, ich kenne nur den Auspuff von denen. Ne? Ja. Ich weiß, die machen halt viel für die Afrika-Twin. Bin ja auch froh über solche Leute. Ich habe mit denen auch noch nichts zu tun gehabt. Das heißt, ich kann da gar nicht so viel davon sagen. Aber der Auspuff mit dieser flexiblen Schelle da hinten, der funktioniert in meinem Fall halt einfach nicht so, wie ich das will. Und vor allem halt nicht Offroad. Und das ist halt so ein bisschen blöd.
Kann ich vollkommen verstehen, war nur ein kurzer Einwand. Ja. Genau, das Thema Gewichtsersparnis.
Und jetzt ist halt gerade so der Punkt, wo ich halt drüber ich meine, das ist natürlich auch alles ein finanzieller Aspekt, wo ich gerade auch noch nicht so genau weiß, aber jetzt ist halt schon so die Idee, die Afrika-Twin langsam so in den, nennen wir es mal, Vorruhestand zu schicken, einfach so als eher Liebhabermotorrad zu haben, mit dem man mal so ein bisschen Schotterpisten fährt, aber nicht so ganz Wildes mehr macht und so und irgendwie auch so zum Tourenfahren und sowas natürlich nach wie vor nimmt. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich die Twin nur noch designtechnisch ändern, weil die Twin auf jeden Fall, das ist Punkt 1, sie soll ein eigenes Design bekommen. Weil das Originaldekor war ja mit Pink und das hat der Vorbesitzer schon entfernt, weil, ich meine, es ist Pink, ja? Also, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Nein.
Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er das entfernt hat. Und jetzt ist die teilweise aber so ein bisschen nackt und wünsche ich mir Dekor und jetzt habe ich gedacht, wenn, dann kannst du jetzt auch was Eigenes drauf machen. Also irgendwie, wo vielleicht den Podcast oder den YouTube-Kanal so ein bisschen repräsentiert und so.
Oh ja, du hast ja jetzt auch Sticker für den YouTube-Kanal.
Genau, ja.
Und für den Podcast machen wir auch Sticker.
Genau, ja. Es gibt bald Sticker. Drauf. Also wenn ihr Sticker wollt vielleicht, dann sagt uns Bescheid. Ja. Und wir gucken mal, wie viel wir bestellen. Und dann können wir die irgendwie spreaden. Oder
ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das geringste Problem.
Genau, kriegen wir hin. Und also auf jeden Fall ist da Design geplant. Und jetzt ist halt so für mich die Frage, okay, sage ich mache einfach ein bisschen Optik und einen anderen Auspuff. und belasse es dabei und freue mich über das Motorrad und nutze sie, wie sie eben ist. Mhm. Oder sage ich, okay, ich fange jetzt nochmal an. Anderes Federbein, anderen Gabeleinsatz, noch so ein paar Carbon-Parts zum schicker machen. Gewichtstechnisch gewinnst du dann nichts, aber halt, also stecke ich einfach nochmal richtig viel rein in die Twin.
Hast du es denn schon mal grob durchkalkuliert, über was für Preise wir reden?
Ja, also Fahrwerk, Gabel,
also insgesamt?
Gabel vorne, naja.
Fünf Scheine?
Nee, das, also ich wollte ja eigentlich immer eine Upside-Down-Gabel, davon bin ich ja weg, deshalb wird es auch günstiger mit diesen Einsätzen von Bano. Selbst wenn ich jetzt ein Federbein neu kaufe, wären wir halt aber trotzdem so, ich denke mal so zwischen bei 3 Scheinen, 3000 ungefähr. Und da ist halt gerade die Überlegung, oder euch einfach sagt, nee, pass auf, ich mach das 500-Euro-Paket, einen Auspuff und ein bisschen Design vielleicht. Und kaufe mir dafür eher dann was Leichtes zum in der Heide Spaß haben, wo es mir auch egal ist, wenn ich es umfall, weil es halt einfach ein Spaßmotorrad ist. Mhm. Technisch würde es natürlich trotzdem in einem sehr guten Zustand sein. Nur Optik wäre halt einfach da nicht so wichtig wie bei der Twin.
Ja. Thema Design, machst du das wieder mit
Philipp? Genau, mit Philipp, mit dem habe ich auch schon geschrieben, dem schicke ich demnächst mal die einzelnen Teile dazu. Cool. Und weil das Ganze wird ein bisschen anspruchsvoll, was heißt nicht anspruchsvoll? Aktuell ist es so, die Twin ist beklebt und du kriegst alle Aufkleber runter, bis auf die vom Tank, vom Originaldekor, weil die sind überlackiert. Mhm. Also musst du einen Tank komplett abschleifen.
Ja.
Ich bin gerade am Suchen, wenn ich einen zweiten Tank bekomme, würde ich das machen.
Ja.
Wo vielleicht der optisch auch nicht mehr so gut ist. Also wenn einer einen RD07-Tank rumliegen hat und den für einen schmalen Taler loshaben will, dann gerne anschreiben. Wenn nicht, dann möchte ich, weil ich alles eben so machen möchte, dass ich wieder auf so original wie möglich zurückrüsten kann, wenn bei Bedarf, würde ich den Tank halt im Originaldesign lassen. Und dann hätte Philipp die spannende Aufgabe, ein Design zu entwickeln, was meine Vorstellung und mein, also den Kanal oder was auch immer, mit dem alten Tankdesign verschmelzen lässt.
Ja, es ist schon, also bei Philipp kommt da, glaube ich, sehr, sehr geile Nummer
und rum. Ich glaube, es kann aber auch wieder eine coole Chance zu sein, so ein Übergang Retro 90er also ich bin mal gespannt. Ich habe auch so Ideen, in welche, aber da, ja.
Foliert er dir auch dann das?
Ja, er foliert das auch.
Ja, gut. Genau. Also vielleicht auch zum Hintergrund, wenn ihr da vielleicht Designfragen oder sonstiges habt oder vielleicht auch mal folieren lassen wollt, schreibt einfach Philipp an oder schreibt uns an, dann schaffen wir gerne den Kontakt.
Genau,
weil es ist echt eine super geile, also der Kerl lebt auch echt dafür.
Definitiv.
Es ist so lustig, wenn ich das nur mitbekomme über Freunden, wenn die irgendwie zusammen unterwegs sind und dann abends mal Ruhe haben, dann packt er immer seinen Laptop aus und fängt an zu zeichnen.
Ja, mega cool.
Also es ist super geil und vor allem auch schnell. Also
ja, und es ist halt auch so, ich habe ihn halt angeschrieben, ey Philipp, ich habe wieder eine bekloppte Idee, hast du Bock? Ja, sofort bin ich dabei, finde ich geil. Und das macht halt ultra Spaß und es ist cool und ein schöner Kontakt, da freue ich mich auch mega. Es ist
so schön unkompliziert.
Ja, genau, das macht halt Spaß. Ja, und das ist halt die Thema, wenn ihr dazu Meinungen habt und so, weil ich gerade selber noch so ein bisschen, was mache ich denn oder nicht? Ja, das ist so gerade Punkt bei der Afrika-Twin.
Was ist mit der Sitzbank? Das würde mich gerade interessieren. Wird sie neu beledern lassen mit einem Design?
Die ist ja die Touratech-Sitzbank drauf in so einem Mattschwarz. Die ist auch, die passt, das sieht auch gut aus.
Ja gut, okay, nee, dann passt es.
Die bleibt. Ich hatte mal überlegt, aber es gefällt mir optisch nicht, eine kurze Rallye-Sitzbank zu bauen.
Nee.
Ich hatte auch mal überlegt, die abpolstern und schlanker und sportlicher zu machen. Finde ich aber auch, weil das Motorrad halt einfach so ein bisschen Masse und Breite hat und dann sieht so ein schmales Sitzmöbel und warum soll ich mir da Reisekomfort, also das bleibt so. Ne? Also von dem her wäre das, auch leistungstechnisch mache ich da nichts, der Motor bleibt so wie er ist und fertig und das halt gerade so die Frage um die Afrika-Twin, wo ich gerade so im Kopf, mein letzten Endes wird es auch so ein bisschen Budget entscheiden.
Ist es immer.
Genau. Das so mal, ich bin mir gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, mich zu beeinflussen. Oder wenn ihr noch geile Ideen
vielleicht
habt.
Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Chris hat eventuell demnächst eine Probefahrt.
Ja, genau. Und zwar das Thema Rallye habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert. Und das, du leitest jetzt quasi perfekt über.
Immer wieder gerne.
Ich habe es ja schon immer mal so ein bisschen fokussiert und die YouTube-Folge ist jetzt auch draußen. Ich bin jetzt gerade dabei, habe eine Probefahrt ausgemacht in naher Zukunft im Hopepark. Mhm. Und da werde ich jetzt, und das weißt du nämlich auch noch nicht, und zwar werde ich eine Beta 350 und eine 390 Probe fahren.
Ach so, dass du praktisch den direkten Vergleich hast zum
Genau, weil ich das halt einfach nochmal wissen will, weil jetzt in einem Forum wurde mir die EXC 350 empfohlen.
Nicht ein Wunder.
Das ist auch nochmal so ein Thema. Ganz viele sagen halt, fahr KTM, weil fast alle KTM fahren wegen Ersatzteilen bei der Rallye, was halt echt ein Argument ist.
Ja, aber KTM, da brauchst du auch Ersatzteile, ansonsten brauchst du gar nicht zu einer Veranstaltung zu kommen.
Das sagst du über Beta auch.
Da komme ich gleich zu, bei Beta habe ich echt momentan Probleme, aber erzähl erstmal.
Genau, jetzt, das ist halt der Punkt gerade, wo ich jetzt wirklich mal angehe, zum einen ein Motorrad zu suchen. Und da sind jetzt wieder ganz, ganz, ganz viele Ideen aufgekommen, weil ursprünglich war die Idee mal wirklich, das als Low-Budget-Projekt zu machen. Dann war ich zwischendrin so weit, ich kaufe eine komplett neue 390 RR, am besten Factory Edition. Jetzt hatte ich dann kurzfristig über die DRZ 400 nachgedacht, wo auch viele im Bereich Rallye fahren. Und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, es gibt irgendwie nicht so die richtige Antwort, weil du fragst drei Leute und bekommst halt irgendwie drei Meinungen und so. Und
wie ist denn das bei der DRZ? Wo wird denn die momentan gehandelt?
Ja, zwischen 3 und 4,5, je nach Zustand. Ja, das ist halt.
So
naja, wo gibt's denn Dual Sport mit der Laufleistung gerade und den Wartungsqualitäten?
Keine Ahnung. Ich bin in dem Gefilde ich kaum auch unterwegs. Keine.
Das ist der Punkt.
Ja.
Honda hat es probiert mit der CRF 450L.
Ja.
Und da hast du aber halt trotzdem einen
450? Wart. Nee, du meinst die 250.
Nee, die 450L.
Ah, nee, die 250 haben sie neu rausgebracht.
250L haben, nee, die gibt's auch schon länger, aber die haben jetzt praktisch, die 250L war die erste, mit so einem Brot- und Buttermotor drin, die kam mega gut an, jetzt haben sie das mit einer 450er gebaut, da ist aber der CRF-Motor entsprechend gedrosselt drin, dass du die 15-Stunden-Intervalle nicht mehr, aber du hast trotzdem alle 1000 Kilometer einen Ölwechsel anstehen und so, was für eine Dual Sport schwierig ist.
Ja.
Und bei der, ich glaube, der DRZ hast du alle 12.000 oder so irgendwie, und das ist halt, schon ziemlich cool und sowas ist halt gerade rar am Markt.
Ja.
Ich glaube, das wird wieder kommen, auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt kommt noch ganz aktuell, ich springe gerade. Ja, egal.
Willst du auf eine andere Motorradmarke aus?
Ja, genau.
Okay, weil da hätte ich tatsächlich auch noch was zu sagen, aber dann würde ich ansonsten bei Beta kurz was, wenn es dir in den Hinterkopf
fällt. Ja, dann
oder willst du zuerst?
Ja, nee, sag was zu Beta kurz.
Okay, gut. Ich bin ja ein Beta-Hasser, Bekennender, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ich wurde aber teilweise wieder bekehrt, was mich lustigerweise total ärgert, dass dem so ist, weil ein guter Bekannter von mir, der mir geholfen hat, die Gabel auszutauschen, die Standrohre zu machen, sein Sohnemann fährt auf sehr hohem Niveau, jetzt seit diesem Jahr Beta und ist vorher TRS gefahren. Und da wird leider über die Beta Positives gesagt, sehr viel Positives. Sie haben, also das Einzige, was negativ ist, ist die Gabel vorne. Da haben die halt eine TRS-Gabel komplett eingebaut mit Gabelbrücken und Co., also von einer anderen Marke.
Ja,
und seitdem sie das gemacht haben, läuft das Ding wohl total geil.
Ah, okay.
Also auch Ansprechverhalten super. Und die haben ein anderes Federbein drin, ein spezielleres von TRP. Die sollen wohl ganz okay sein oder ganz gut sein.
Ich glaube, Fahrwerk ist auch sowas von
jedem. Ja, es macht sowieso immer viel.
Selbst wenn du dir irgendwie das, dann das Erste, was die machen, Fahrwerk zack und überarbeiten oder was anderes.
Ich bin aber tatsächlich auch weg vom Zweitakter. Also ab und zu denke ich mir nochmal, oh ja, so ein bisschen zu fahren, einfach weil es nochmal anderes Ansprechverhalten ist, wäre schon cool, aber ansonsten bin ich weg. Das heißt, ich wurde jetzt stückweise bekehrt, weil mir gesagt wurde, nein, wir hatten damit noch kein Problem. Das hat mich sehr stark geärgert, aber naja. Aber jetzt darfst du gerne überleiten, weil das Thema ist sehr interessant.
Genau, ja, wir haben im Zuge dessen, also ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es für die Rallye relevant wird. Das ist aber auch egal, weil im Zuge dessen sind wir auf die Marke oder ich schon länger auf die Marke AJP, ein portugiesischer Konfektionär, der sich Teile zusammenkauft und da seit 86 oder so, also schon lang Enduros baut.
Mhm.
Und der bedient genau diesen Markt. Der macht nicht diese Hardcore Sport-Enduros oder Wettbewerbs-Enduros.
Ja. Da hat ja auch Rallye-Maschinen stehen.
Sie sieht Rallye-optisch aus, ist aber eher als so Adventure-Bike gedacht. Also ist die ist schon geil. Keine Frage. Und die haben sich halt gedacht, pass auf, wir bedienen diesen ganzen Markt, diese Spaßfahrer, die mit einer aktuellen 400er einfach mal schlichtweg überfordert sind oder stressig ist zu fahren. Und die bauen halt Mopeds von 125 bis 250 Kubik. und dann die 250er hat 20 PS. Mhm. So ein Moped, mit dem du einfach Spaß hast, was dich nie überfordert. Und in dem Service-Intervall, in den Katalogen, da steht nicht mal was drin von Kolbenwechsel und so.
Was?
Ja, es sind 250 Kubikmotor mit 20 PS, was soll da passieren?
Ja gut, ist auch wieder ein Argument.
Und du hast ja diese hohen Wartungsintervalle bei den Sport-Enduros einfach wegen dieser krassen Leistung, weil das alles ganz klein und dann hast du halt einen 450 Kubikmotor, wo an den 60 PS kratzt und so. Das ist klar, dass da alle, und dann soll sie noch leicht sein. Mhm. Das ist ja logisch, dass das alles einfach immer an diese Belastungsgrenze näher gebracht wird. Dann hast du diesen Verschleiß. Aber bei 20 PS, das Ding läuft dir ewig.
Krass.
Und Die sollen sehr gut fahrbar sein, sehr, sehr schmal gebaut. Vom Gewicht wiegen die, glaube ich, liegen die bei 108 Kilo vollgetankt. Boah. Oder so. Also ziemlich nice.
Krass.
Und das ist halt auch sowas, wenn du so Spaßfahrer bist, einfach, wo du sagst, ich gehe einmal im Monat oder vielleicht auch nur jeden zweiten Monat mal irgendwo in Enduropark fahren und will da Spaß haben. Dann glaube ich, ja, ich bin sie noch nicht gefahren oder so, dann glaube ich, ist das ein richtig geiles Moped, weil erstens mal, du kriegst die liegen, glaube ich, bei 5 Scheinen neu.
Was?
Die mit einem handenden Sachsfeder-Fahrwerk drin.
Nicht komplett. Dein Ernst?
Doch, ist mein Ernst.
Vielleicht sollte ich meine ganzen Finanzierungspläne und Mopedpläne doch über den Haufen werfen.
Und hast halt ein Moped, was dich nie überfordert, was Spaß macht, mit einer sehr robusten Technik, wo du einfach fahren kannst. Und wir haben in der Wedemark,
das möchte ich gerne sagen. Ja, weil das ist wieder dann so ein bekloppter Zufall. Chris hat mich nämlich angeschrieben, weil er Kontakt mit einem Händler aufgenommen hat, wo ich auch super gespannt bin, was daraus wird und ich den auch gerne mal kennenlernen möchte, weil genau, der sitzt in der Wedemark und genau in dem Ort, wo ich geboren und aufgewachsen bin.
Ja.
Und das ist das Allergeilste schlechthin. Meine Eltern haben, glaube ich, 4 Kilometer von dem Typen entfernt gewohnt, wo er seinen Laden hat. Und ich bin dort aufgewachsen. Ich kenne jede einzelne Straße. Mir ist noch nie dieser Laden aufgefallen.
Wie geil ist das
denn? Und dann hat Chris mir das geschickt und meint so, ja, der sitzt auch in der Wedemark. Ich so, wo denn? Mir ist da jeder Laden bekannt, aber ich weiß doch nicht, wo da einer sitzt. Und auch Ausstellungsräume, die Bilder, die auf Google zu finden sind, zudem super schick, reinlich, ordentlich, sauber. Einfach nur der Hammer.
Guck mal rein bei Vintage Enduro. Wir werden den auf jeden Fall mal besuchen. Och,
ey, ich freue mich. Und jetzt, wo ich die Preise gehört habe, bin ich hier noch mehr hin und
weg. Ich bin halt das mega
ist, das
gespannt.
Das ist der Hammer schlechthin. Der ist einfach genau da, wo ich aufgewachsen bin.
Voll geil, oder?
Nur an einer anderen
Straße?
Nein, Ort.
Ach so.
Also ich eine Seite, er andere Seite. Ja, da. Cool. So, das wollte ich damit ausdrücken.
Ja, also
das
mega geil.
Ich bin so... Ey.
Und was du meinst mit dem Rallye-Bike, das ist die P7.
Oh, das Ding sieht so geil.
Und das Ding sieht halt wirklich aus wie eine Rallye-Maschine vom Windscreen und so. Und das hat IJP als Adventure-Bike rausgebracht.
Jetzt will ich es noch mehr haben.
Und pass auf, sie wiegt 148 Kilo leer.
Nein.
Hat einen 17-Liter-Sprittank an Bord, damit kommst du auch eine Ecke weit.
Nein.
Und hat halt direkt diesen Rallye-Look. Ist leicht, hat auch, ich glaube, 300 mm Federweg vorne und hinten, Sachsfahrwerk verbaut, also, und hat auch irgendwie, ich glaube, 30 cm Bodenfreiheit. Also das Ding, das kann schon Gelände, ne? Das ist schon, und im Prinzip ist das einzige Motorrad gerade, wo du sagen kannst, das kannst du mit der LC4640 Adventure vergleichen.
Das ist jetzt das Problem, weil jetzt will ich die IJP haben. Vor allem, wo als Chris mir das geschickt hatte, habe ich eine Sprachnachricht zurückgeschickt, weil ich meinte, dass es für mich super interessant wäre, mal zu wissen, auf welcher Basis das Ding gebaut wurde. Weil es ist oft so, wenn neue Marken oder in Anführungsstrichen neue Marken oder noch unbekannte Marken am Markt erscheinen, ist es ja meistens davon geprägt, dass sie Neuentwicklungen haben, die noch nicht ausgereift sind und deshalb Probleme mit sich führen.
Genau.
Im Trail-Bereich zuhauf zu finden, im Enduro-Bereich glaube ich eher weniger, weil sich da relativ gut eingefahren hat. Aber das bei AJP, du hast über den Motor hatten wir gesprochen. Du hattest gesagt, der Motor ist auf Suzuki-Basis.
Da nagelt mich nicht fest, wenn ihr da was anderes wisst. Aber ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass die den gleichen Motor verbauen wie Beta in der Beta Alp 4.0, was auf diesen alten Suzuki DR350 Motor zurückgeht, quasi. Der eben einfach ultra ausgereift ist.
Ja.
Sieht man auch ja, die ALPs haben teilweise luftgekühlte Motoren, also wo du auch keinen Stress hast mit Wasserpumpen und sowas. Und genau, und die P7, das ist so ein Ausreißer, weil die hat nämlich 600 Kubik.
Ja.
Das ist ein SWM-Motor, ehemals Husaberg. Das sind diese alten Husaberg-Motoren.
Ey, also und diese alten Husaberg-Motoren, das waren Trecker. Ich habe mich mit einem Bekannten vom Treifahren unterhalten, der wurde früher von Husaberg Deutschland gesponsert. Der ist damit Enduro-Veranstaltungen gefahren und so Vorzeigeveranstaltungen. Er hat gesagt, das Ding war ein Trecker. Du warst am Hang, du hast die im zweiten Gang untertourig gefahren, das Ding hat dich egal wohin hochgeschoben.
Und auch da musst du halt sagen, reisetechnisch und so haben die diesen Husaberg-Motor. Der läuft auf einer modernen Einspritzung, dass du Euro 4 hast. Och, mit dem.
Chris, ey, meine Hose wird nass.
Und du hast bei dem Motor, die haben den halt ein bisschen auch drosseln müssen wegen Euro 4 und so weiter. Okay. Und vor allem wieder zugunsten der Haltbarkeit. Du fährst diesen 600er Husaberg-Motor mit irgendwie 42 PS. Hm. Ordentlich Drehmoment.
In Ordnung.
Aber auch mit dem Gewicht musst du ja dran denken. Ne? Du hast ja nur 148 Kilo leer. Und es gibt zu diesem Motorrad auch ganz, ganz wenig Videos. Und deshalb habe ich schon gesagt, ey, wir müssen uns mal um IJP kümmern im Poddy und auch auf YouTube, weil ich glaube, die machen eine geile Nische, was völlig unterschätzt wird.
Ja, total.
Und die bauen im Prinzip schon ganz, ganz lange, was KTM mit ihrer Freeride dann irgendwann mal in den letzten Jahren wieder neu entdeckt hat und gekommen ist. Ich bin echt gespannt.
Also es ist wirklich ein schlimmes Problem, dass die so günstig am Markt sind. Ich kannte die tatsächlich vorher, also ich habe mal hier und da IJP gehört, aber es ist ja auch nicht so großartig präsent.
Nö, überhaupt
nicht. Aber die wirklich dieses Rallye-Moped, das hat mir die Schuhe ausgezogen, als ich die Bilder gesehen habe.
Ja,
das war für mich wirklich, wo ich mir dachte, okay, das ist das erste Moped seit langem, was ich mir ausdrucken würde und an der Wand hängen würde.
Ich glaube, wir klauen mal ein, zwei Bilder und hauen die rein in die Beschreibung.
Ja, super gerne, weil das ist so, also kannst du ihn ja auch mal fragen, vielleicht macht er uns auch schöne Bilder, weil das ist einfach nur ein Traum, das ist eine Augenweide. Also zuletzt war ich wirklich so, nur vom Aussehen und vom Design, war ich nur so positiv beeindruckt von der Honda, von der Honda Rallye, die draußen ist. Aber die hat ja nur den 250er Motor und das, was du ja mir auch schon oft gesagt hattest und was ja auch in den Tests so gesagt wird, das Ding ist für Straßen okay und für Optik, aber nicht für Gelände.
Ja, für einfach Gelände so ein bisschen, aber da bist du halt einfach so, auch fahrwerkstechnisch haben sie die ja leider so ein bisschen beschnitten.
Aber ey, und wirklich, wir müssen zu IJP. Jetzt bin ich noch fickeliger wie davor.
Ich finde die Maske von der IJP aber auch schicker als von der Honda. Die ist schon, sehr sexy.
Wirklich.
Wo ich gespannt bin, also wir kommen jetzt zu den Rallye-Themen überhaupt nicht mehr, wenn ich hier auf die Zeit gucke, ist aber auch egal.
Reden wir weiter
über IJP und zwar, wo ich richtig gespannt bin und wenn das so ist, ich habe dazu noch nichts gefunden, da bin ich ultra gespannt, wenn wir bei ihm sind und wenn wir, vielleicht hat er auch Bock in Poddy zu kommen.
Das wäre cool.
Mal schauen.
Ansonsten machen wir ein Interview für YouTube.
Genau, also irgendwas machen wir auf jeden Fall dazu und kriegen wir auch sicherlich hin. Jetzt haben wir hier große Versprechungen. Egal. Was ich total spannend fand, und zwar die P7 hat ein riesiges, das sieht aus wie ein Tablet im Cockpit. Und unten drunter diesen, also da, wo eigentlich der Roadbook-Halter sitzen würde, ist ein großes Tablet. Und jetzt pass auf. Und ich glaube, weil bei Bildern auf der RP-Homepage siehst du da einfach Google Maps, was du als Navi benutzen kannst. Was schon mal richtig geil ist. Und was ich so von dem Hersteller so, die machen nichts Eigenes oder Sonstiges, sondern sie sagen einfach, hey, Google Maps funktioniert,
ich will.
Und dann gibt es ja, wenn du da dann noch sowas wie, es gibt ja dieses diese App Drive Mode Dashboard heißt das, wo du drüber digitale Roadbook fahren kannst, wo du diversen Navigations-Apps, wo du Offroad fahren kannst und so weiter und so fort. Wenn das in die Richtung geht und du das eventuell darauf noch installieren kannst, dann sage ich Chapeau IJP, ihr habt da was richtig Geiles gemacht. Wenn jemand was weiß, dann sagt mir direkt Bescheid dazu. Aber allein schon, dass du offensichtlich über Google Maps navigieren kannst, finde ich halt schon mal geil ab Werk.
Ich bin gerade so glücklich, dass es sowas geht.
Wenn ich es richtig gesehen habe, um die 9500 neu, die PR7.
Es ist einfach unfassbar.
Gut, das ist auf dem Preisniveau, wo du auch eine 700er Tenere
bekommst. Ja, klar. Aber zu Recht. Also voll
okay vom Preis.
Und das ist das, was du gesagt hast, ne? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen uns nur die Komponenten holen, wo wir wissen, es hält und da kriegen wir die beste Performance.
Und wenn du halt hörst, dass die das auch schon seit über 25 Jahren jetzt Mopeds bauen.
Das ist krass.
Ich glaube schon, dass die wissen, was die
sogar
tun. Ja, 35. Wir müssen auch mal gucken, wann genau. Und vor allem so über einen Bekannten habe ich auch so ein bisschen Einblicke in Portugal. Wenn die in Portugal am Markt stark sind, dann sind das solche Motorräder für Menschen wie dich.
Ja.
Fahren, wegstellen, fahren, fertig. Das Ding muss einfach funktionieren.
Ja.
Weil die haben da auch keinen Bock drauf. Die fahren da irgendwie eben im Gelände und fahren da irgendwelche ausgetretenen Ziegenpfade sozusagen. Und dann, das sind ja auch dann einfach so günstige Motorräder, wo wirklich vom A nach B, weil die da oben irgendwie eine Hütte haben und dann müssen die da irgendwie was weiß ich wohin fahren, wo keiner Bock drauf hat zu warten und dann ein bisschen Spaß machen soll es halt auch noch. Und ich glaube, das ist echt extrem interessant und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bikes. Ich bin ultra gespannt, wenn wir die mal live sehen, wie die Qualität ist. Und auch mal mit jemandem zu quatschen, was für Motoren sind das jetzt und so weiter und so fort. Also bin ich schon total, sehr, sehr gespannt.
Total, auch geometrietechnisch, an welchen Motorrädern richten oder nach welchen Geometrien richten die sich.
Ich fände es auch geil, so ein Ding mal zu fahren. Vielleicht ergibt sich das mal irgendwie, dass man sich im Offroad-Park irgendwie trifft und mal testen kann. Oder fände ich schon sehr geil.
Also ich bin da absolut dabei. Also wenn es an mir gehen würde, jetzt wo ich auch so die Preise gehört habe, will ich, ich will.
Das ist halt schon wieder cool. Vielleicht ist ja auch von euch jemand dabei, wo irgendwie Bock hat auf IJP oder schon eine gefahren ist oder eine hat oder wie auch immer oder so. Lasst es mal da und ich denke, dass das ganze Thema Rallye werden wir
auf den nächsten Podcast schieben, elegant.
Aber ist auch nicht schlimm, weil vielleicht gibt es dann bis dahin sogar noch mehr News und
Updates. Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit haben wir denn?
Noch? Jetzt noch? Ja. 5 Minuten.
Dann hast du meinen Lieblingsteil aufgeschrieben?
Nee, mir ist keins eingefallen so richtig.
Ich dachte, du hättest dir jetzt aufgeschrieben.
Du hast gesagt, du hast eins.
Was? Ich habe gesagt, ich habe ein Diskussionsthema.
Ach so, dann diskutieren wir.
Okay, gut. Kann ich mir aber vorstellen, dass es in 5 Minuten vielleicht auch abgehandelt ist. Ganz einfach tatsächlich. Im Fahren, wenn man fährt, im Stehen oder im Sitzen fahren.
Boah, das finde ich ultra schwierig. Eigentlich ist es nicht ultra schwierig. Eigentlich ist es ganz einfach. Solange ich Asphalt unter den Rädern habe, fahre ich im Sitzen, außer ich möchte das Motorrad auf einer engen Stelle drehen. Mhm. Dann mache ich das mittlerweile im Stehen einfach. Du kannst es auch im Sitzen machen und die Technik ist im Prinzip die gleiche. Gewichtsverlagern und so weiter und so fort. Mhm. Mache ich mittlerweile aber einfach aus Gewohnheit lieber im Stehen, weil ich beweglicher bin auf dem Bike. Und ich bin so ein Typ, wo halt dann, also auch wenn das nur ein Waldweg oder eine Schotterpiste ist, dann fahre ich die im Stehen. Bei den Rallyes und so, oder wenn man auch Paying the Price anguckt im Finky Desert Race, dann sieht man auch, dass die teilweise sitzen. Einfach, weil das aber halt nochmal eine andere Nummer ist. Aber ich fahre sehr viel im Gelände halt im Stehen. Wenn ich so extrem schnelle Passagen fahren würde mit 300 mm Federweg, würde ich wahrscheinlich auch sitzen auf einer Rallye irgendwann mal dann. Auch wenn du halt irgendwie 8, 9, 10 Stunden unterwegs bist. Aber genau. Und so, ich meine, sobald es halt irgendwie technisch wird oder so, dann sowieso im Stehen, weil du im Sitzen halt einfach gar nicht mehr so die Chance hast. Aber es gibt dann auch immer wieder Sachen, gerade mit der Afrika Twin merke ich das, wenn du halt unsicher wirst, gerade tiefer Sand oder so, dann fängst du halt wieder doch irgendwann an, dich durchzupaddeln und fährst dann wieder, fahren bist dann relativ, fährst dann im Sitzen.
Okay. Also, ja. Kurvenfahrt, Sitzen oder Stehen, Offroad?
Kommt auf die Kurve an.
Okay, bisschen weitläufigere Kurve und du hast eventuell sogar einen Anlieger, wo du dich reinfahren lassen kannst. Okay, ich glaube, Anlieger bist du noch nie großartig gefahren.
Nee, ich bin noch nie so richtig Anlieger. Aber okay. Anlieger würde ich trotzdem im Sitzen fahren, rein aus den Fahrtechnikbüchern. Ja. Aber zum Beispiel so schöne langgezogene Kurven kannst du halt auch auf der Twin einfach so ein bisschen andriften und kannst sie geil im Stehen fahren. Mhm. Das geht auch.
Ja, gut, okay.
Also großen Radius würde ich im Stehen fahren tatsächlich und wenn er halt enger wird, würde ich sie im Sitzen fahren.
Ja. Okay. Ja. Ja, gut, okay, dann schade. Ich dachte, dass wir da irgendwo aneinander raten, aber tatsächlich ist es bei mir auch ähnlich. Ich muss sagen, tatsächlich auch bei Kurvenfahrten mit Anlieger bin ich mittlerweile ein totaler Fan davon, bis zum Kurvenscheitelpunkt, solange wie es geht, im Sitzen zu fahren und erst ab dem Scheitelpunkt sich im Stehen zu fahren und erst beim Scheitelpunkt sich hinzusetzen, weil genau da ja praktisch die Wendung stattfindet. Ja. Und das Rausbeschleunigen dann für die ersten, sagen wir mal, 5-6 Meter im Sitzen und sobald ich merke, ich habe Traktion, das Ganze läuft wieder ins Stehen überzugehen. Das heißt, da auch tatsächlich viel im Stehen fahren. Und allgemein bin ich, gut, okay, durch den Dreisport geht's ja auch sowieso nicht anders, aber selbst beim Motocross oder Enduro bin ich mehr ein Fan vom Stehen. Einfach, weil man besser besser fahren kann, man hat das Motorrad besser unter Kontrolle und wenn mal irgendwelche ungeplanten Bumps kommen oder ähnliches, kann man das viel besser wegfedern im Stehen, ohne großartige Probleme. Schade eigentlich, ich habe tatsächlich gedacht, dass wir uns da gegeneinander aufreiben können.
Also ja, ich habe vielleicht auch doch ab und zu schon ein bisschen was über Fahrtechnik gelesen und bin da nicht so ganz unbewandert.
Ja, zum Glück habe ich dir ja auch ein Buch dazu geschenkt.
Ja, was sehr cool ist.
Stimmt, ich glaube, da hast du den Ticket?
Nee, habe ich nicht, aber ich glaube, das könnten wir auch irgendwie mal in irgendwie dass wir mal so ein Fahrtechnik-Poddy vielleicht machen und das
wollen wir einbauen. Sowieso. Aber das vielleicht ja mit dem Bär sogar in Kombination. Genau, das werden wir sehen.
Aber ich glaube, Fahrtechnik ist so ein breites Feld, da kannst du auch irgendwie ein ganzes Jahr Podcast drüber machen.
Ja.
Und findest irgendwie immer neue Themen dazu.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch ganz genauso. Ja, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie das noch so weitergeht.
Genau.
Ja.
Ist dir noch sagen, mein Lieblings eingefallen?
Ich habe mich halt voll auf dich verlassen. Ja, und jetzt lässt du mich hier einfach hängen.
Hast du dich auf mich einfach verlassen und dann
lässt
bist,
mich
du,
einfach
bist
hängen.
Du verlassen? Oh,
nee, was? Doch nicht. Nee, das wäre, nee. Vielleicht doch? Warte. Nee, oder?
Nee.
Einfach nein. Ich würde sagen, wir können an dieser Stelle einfach beenden.
Meinst du? Ohne mein Lieblings. Ich habe nämlich noch so eine Idee gehabt. Und zwar hast du eine Lieblingsmotorradzeitschrift, die auch heute noch in gedruckter, nicht digitaler Variante da ist, vorhanden ist und die du gerne praktisch als Papierform konsumierst.
Tatsächlich gibt's lustigerweise auch nur eine Zeitschrift dieser Art und Weise und das ist für mich die Dreisport. Die wird seit zig Jahren gibt es die schon und die wird immer noch gedruckt, mittlerweile auch in digitaler Form, aber ich muss sagen, als Druck finde ich es immer noch schöner. Kleines, handliches, was ist das? A5, glaube ich, Heftchen. Super cool, wenn halt nicht irgendwie. Na ja, gut, die Preise sind da halt für Druckerzeugnisse sind die Preise immer ein bisschen höher, ist halt eben nun mal so. Der Nachteil daran ist auch, dass es so eine Nische, dass man das halt auch nicht am Laden oder am Kiosk bekommt, sondern man muss das tatsächlich über Internet ein Abo abschließen fürs Jahr und dann bekommt man zugeschickt. Okay. Ist ein bisschen schade, deshalb habe ich es leider Gottes nicht, aber ach, das wird bestimmt auch noch kommen. Mal gucken. Ja, cool. Also für mich ist tatsächlich die Dreisport. Was für dich?
Eine ganze Zeit lang hätte ich jetzt gesagt, das ist die Abenteuer Motorrad. Mhm. Was ich schon auch eine coole Zeitung finde, aber irgendwann hatte ich mich an diesen Reiseberichten so ein bisschen totgelesen, weil es waren dann zwar immer unterschiedliche Länder, aber also ich für mich hatte dann doch so einen argen Wiederholungsgefühl-Faktor so in der Zeitung und fand das dann viel spannender. In Foren, in Podcasts, auf YouTube irgendwie, wo ich irgendwie eine größere Vielfalt und Unterschied an den Berichterstattungsarten und so vorgefunden habe. Deshalb war ich dann da weg und gerade ist es tatsächlich die Enduro heißt die einfach, wo hauptsächlich auf so den Sport-Enduro-Bereich, die sind auch so ein bisschen im Rallye-Bereich, haben gerade ein Rallye-Projekt mit einer Yamaha Tenere 700, wo die also wirklich Wettbewerb fahren wollen mit der Tenere 700, wo die dokumentieren. Die haben auch immer mal wieder eine große GS oder eine Afrika-Twin oder sowas am Start, wo die was darüber machen, aber es geht halt wirklich mehr um die Sport-Enduros. Und ich finde die cool gemacht, ich finde die schön geschrieben. Die ist auch, ich glaube, die kostet irgendwie 3,50 Euro oder so, weil oft sind ja Zeitschriften mittlerweile irgendwie 5 Euro oder so. Die hat aber auch nicht so mega viele Seiten, was ich persönlich aber ganz angenehm finde.
Ja klar, weil du es mal schön wegsnacken kannst.
Und dann hast du das einfach mal so in der Mittagspause durchgesnackt und hast coole Infos wieder und so. Und die haben auch einfach so, die Zero hatte ich da drin entdeckt und so. Und die sind da eigentlich ganz cool von den Themen und machen das aber machen das meiner Meinung nach sehr cool, haben auch immer wieder ganz gute Schrauberthemen, wo die dann halt so mal Fahrwerk erklären oder eine Gabel erklären oder wie revidierst du das und so, was ich echt cool finde und deshalb, und die lese ich auch, also ich kaufe die einfach immer, ich habe mir die einmal als E-Paper gekauft, weil ich sie verpasst habe, das war irgendwie ganz komisch zu lesen.
Ja, ja.
Und die habe ich auch wirklich Bock einfach in Papierform zu konsumieren und habe da viel Spaß und genieße das.
Oh, das kann ich aber sehr gut verstehen.
Ja.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das war eigentlich ein schönes Ende. Ich würde tatsächlich ausleiten wollen, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
Ja,
darf ich?
Ja, sehr gern.
An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir wünschen einen erholsamen Abend,
guten Morgen, Tag oder vielleicht auch Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und denkt an uns, wenn ihr uns hört oder auch nicht. Wer weiß. Wir verabschieden uns. Euer SSMP.
Ich mach da jetzt nicht mit, das hört sich so schlimm nach Selbsthilfegruppe an, ey, das ist ganz furchtbar.
Tschüss, macht es gut, bis bald.